Wir haben immer noch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben ein Jahr lang Aktionen rund um dieses Thema und es zieht immer weitere Kreise. Und morgen, Dienstag, den 19. Februar, gibt es dazu wieder ganz spannende Ereignisse. Das eine wird ein Vortrag sein und das andere die Eröffnung einer Ausstellung. Es gibt jetzt in Tübingen mehrere Ausstellungen zu diesem Thema und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich die Kuratorin der Ausstellung, Laura Pöllott, und Frau Professorin Gabriele Abels, die dort sprechen wird, die aber auch noch am selben Tag auch noch einen Vortrag halten wird zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Was wird uns da erwarten, wenn wir da hingehen und uns diese Roll-Ups anschauen?
Genau, uns erwarten 10 Biografien von 10 Frauen, die ja wir als Wahlkämpferinnen betiteln, ein bisschen als Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht. Also es sind insgesamt 10 Frauen aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, Frankreich, England und den USA, die sich zu verschiedenen Zeiten, also vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, für das Frauenwahlrecht, für Frauenrechte, auch für die Rechte von Frauen auf Bildung eingesetzt haben und das eben auf ganz unterschiedliche Weise auch immer natürlich darauf befußend, was für sie in ihrer damaligen Situation möglich war, was es für weitere Ideen in der jeweiligen Gesellschaft gab, die aber auch viel auch über Ländergrenzen hinweg aufeinander aufgebaut haben und quasi genau ihre Ideen auch weitergetragen haben. Und genau, ich denke, ich sollte die Frauen auch mal erwähnen. Das ist einmal Olympe de Gouges, eine Vorkämpferin aus Frankreich, aus England Mary Wollstonecraft und Emmeline Pankhurst, aus den USA Alice Paul, Elizabeth Cady Stanton und Mary Church Terrell und dann aus Deutschland 4 Vertreterinnen, Clara Zetkin, Hedwig Dohm, Luise Otto Peters und Marie Juchatz.
Ich kann mich erinnern an den Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht in meiner Kindheit, wo praktisch davon gesprochen wurde, wie wunderbar man sich eingesetzt hat und wann die Fortschritte waren, aber dass eben wie stark Frauen ausgeblendet waren aus dieser ganzen Geschichte und in einigen Dingen auch noch sind. Das war nie im Bewusstsein. Und wenn man das anschaut, dann kriegt man, glaube ich, einen ziemlichen Schrecken, was nicht als selbstverständlich betrachtet wurde und was vor wie vielen Jahren schon mal verlangt wurde und heute noch gefordert wird.
Das denke ich auch. Das ist so, wenn man Dinge hört wie Menschenrechtserklärung oder Einsetzen für Menschenrechte, geht man aus heutiger Perspektive leicht ein bisschen davon aus, dass auch wirklich alle Menschen gemeint war. Das war allerdings dann im 18., 19. Jahrhundert nicht der Fall. Diese Rechte galten in der Regel nur für Männer, manchmal auch nur für wohlhabende Männer oder für Männer, die Besitz hatten. Und das ist ja etwas, wofür es auch, ja, warum es sehr gut ist, dass wir dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht dieses Jahr auch vor allem in Tübingen so groß feiern und so viele verschiedene Aktionen dazu haben, dass es quasi ins Bewusstsein nochmal kommt, dass dieses Frauenwahlrecht wirklich erst 100 Jahre alt ist und dass diese, ja, quasi formal festgeschriebene Gleichheit beider Geschlechter, die wurde ja auch erst 49 im Grundgesetz festgesetzt, dass das wirklich nicht so lange her ist und dass man sich deswegen da auch nicht ausruhen sollte, sondern dass das auch politische Prozesse sind, für die man kämpfen muss.
Das ist ja heute noch so, geil, blond und dumm und ungebildet. Frauen haben schön zu sein, Frauen haben so zu sein, dass sie wie so ein Püppchen eben reinpassen in das, was man von ihnen möchte. Wer jetzt denkt, es sei schon längst passé, nun ja, auch heute noch haben wir die Diskussion und sie gibt es schon sehr lange. Auch diese Geschichte, dass Frauen ja angeblich nicht so viel Gehirn hätten wie Männer, das war ja tatsächlich auch eine akademische Ansicht. Verschiedene Gründe, weshalb man Frauen eine höhere Bildung verwehrt hat. Ich meine, in die Schule gehen durften Mädchen ja schon lange, meines Wissens. Auch die höheren Töchter haben gewisse Fertigkeiten erlangt. Aber wie war das denn mit der Bildung für Frauen?
Also Frauen hatten schon, oder Mädchen konnten Schulen besuchen. Allerdings war ihre Ausbildung in der Regel schon schlechter als die von Jungen. Auch in höheren Familien, da war es zwar häufig so, dass auch den Mädchen Schulbildung zugestanden wurde, auch eine weiterführende Ausbildung. Aber das Niveau war schon immer quasi deutlich unter dem, von dem das Jungen an Schulen erlernen konnten. Es war auch so, dass viele der Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht, die in der Ausstellung vorgestellt werden, als Lehrerinnen und als Gouvernanten gearbeitet haben, weil das für, ja, sogenannte höhere Töchter, die einen Beruf ausüben wollten, die eventuell auch alleinstehend war. Das war quasi ein Job, den sie ausüben konnten, der quasi ihnen keinen schlechten Ruf gebracht hätte. Also das war etwas, quasi sich um Mädchenbildung zu kümmern, als Lehrerin, Hauslehrerin oder Mädchenlehrerin zu arbeiten. Das war quasi immer etwas, was sie tun konnten. Und ein Beispiel dafür wäre Mary Wollstonecraft, eine Engländerin, die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren wurde und die aus einer ursprünglich wohlhabenden, aber dann verarmten Familie stammte und in der ihr Bruder im Gegensatz zu ihr und ihren Schwestern eine sehr gute Schulbildung genossen hatte. Und sie hatte dann quasi nur noch, konnte als Gesellschafterin und Gouvernante arbeiten. Das hat ihr allerdings nicht gereicht, also hat sie sich autodidaktisch selbst fortgebildet und dann auch eine Mädchenschule gegründet, um eben anderen Mädchen eine bessere Chance auf Bildung zu ermöglichen. Und genau, das ist eben etwas, was man sehr häufig sieht, auch bei diesen Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts, dass sie sich auch sehr immer für die Bildung von Frauen, für die höhere Bildung, aber auch quasi schon für die anfängliche Schulbildung von Mädchen eingesetzt haben, weil es auch da einfach eine sehr große Diskrepanz zwischen den Geschlechtern gab. Auch Clara Zetkin hat eigentlich als Lehrerin begonnen, hat eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht, dann als Hauslehrerin gearbeitet, da sie aufgrund der Sozialistengesetze in Deutschland nicht arbeiten durfte, ist sie dann auch ins Ausland gegangen, um eben dort als Hauslehrerin zu arbeiten. Also das waren immer sehr, was sich durch diese ganze Frauenrechtsgeschichte zieht, ist immer die Forderung nach Bildung, nach gleichen Chancen auf Bildung.
Ja, ich habe da auch ein wunderbares Beispiel, sagen eine meiner Lieblingsfrauen aus der alten Frauenbewegung, Hedwig Dohm, 1831 bis 1919, in einem Essay über die wissenschaftliche Emanzipation der Frau. Sie argumentiert, warum Frauen studieren können, sollen, müssen. Vielleicht kann ich da ein wunderbares Zitat von ihr vorlesen, was auch nochmal sehr deutlich macht, wie scharfzüngig sie gewesen ist, wie sie die Argumente ihrer Zeit ausgehebelt hat, weil sie setzt sich da immer mit einem Herrn von Bischof zusammen, der als Koryphäe seiner Zeit galt und immer argumentiert hat, Frauen sind zu dumm zum Studieren und auch fürs Medizinstudium nicht zugelassen. Und sie hält ihm dann zum Beispiel entgegen, der Mann hat längere Beine als die Frau, bemerkt sehr richtig Herr von Bischof. Ein Schlusssüchtiger könnte allenfalls daraus schließen, dass der Mann sich mehr zum Briefträger eigne als die Frau. Ihr aber aus diesem Grunde die Fähigkeit zum Erlernen des Griechischen und Lateinischen absprechen zu wollen, ist mehr kühn als logisch gedacht. Die Stimmritze der Frau ist enger und der Kehlkopf kleiner, belehrt uns Herr von Bischof. Ich würde daraus die Tatsache erklären, dass bei Duetten er Tenor und sie Sopran singt. Der kausale Zusammenhang aber zwischen der Stimmritze und dem Stimmrecht erhält sich daraus für mich nicht. Also das ist so eine typische scharfsinnige Dohm-Argumentation. Also ihre vier Essays sind auch heute noch extrem lesenswert und sie ist eine ganz starke Verfechterin für die Bildung gewesen, für die universitäre Bildung.
Ihr habt euch auch einiges einfallen lassen morgen für die Eröffnung von der Ausstellung.
Genau, also dass die Ausstellungseröffnung jetzt an einem 19. Februar stattfindet, ist natürlich kein Zufall, denn der 19. Februar 1919 ist genau der Tag, an dem Marie Juchartz als erste Frau in einem deutschen nationalen Parlament das Wort ergriffen hat und dabei ja auch sehr deutlich gemacht hat, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, was die Regierung gemacht hat. Kein Geschenk der Revolution, sondern Ergebnis eines Kampfes und Ergebnis, sagen, einer Konzeption von tatsächlich Menschenrechten, auch als Frauenrechten. Und dazu gehört das Recht auf politische Freiheit und auf politische Partizipation. Schönes Zitat von Hedwig Dohm schließen. was sozusagen Kraft gibt aus ihrem letzten Lebensjahrzehnt. Da hat sie nämlich geschrieben, Zitat, glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Und Möglichkeiten sind Ausflüchte für sterile Gehirne. Schaffe Möglichkeiten. Das finde ich ein tolles Motto.